Unter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Christoph Minhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unter den Linden, heute live direkt vom Brandenburger Tor. Ja, war heute irgendwas? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, ob Sie auch so gespannt heute auf die Bundespressekonferenz geschaut haben und zugeguckt haben, bei Phoenix natürlich, als Kurt Beck nach 14 Tagen sozusagen wieder aufgetaucht ist. Naja, also wenn Sie da erwartet haben sollten, dass da irgendwelche kritischen Töne an die eigene Adresse gegangen sind von Kurt Beck, so unter den Stichworten Wortbruch oder Glaubwürdigkeitsverlust oder gar Rücktritt, was ja manche spekuliert haben, da werden Sie sehr enttäuscht gewesen sein. Das war mehr so Business as usual. Er hat einen Fehler zugegeben, das ist richtig, und zwar allerdings nicht den, dass es eine grundsätzliche Möglichkeit von Zusammenarbeit auf Länderebene zwischen der Partei Die Linke und der SPD geben soll oder geben kann. Das war nicht der Fehler, sondern der Fehler war, dass das sozusagen zu früh verpetzt wurde. Und da kann man natürlich sozusagen nicht davon ausgehen, dass sich jetzt wirklich an der Grundidee künftig auf Landesebene hier etwas zu ermöglichen zwischen den beiden Parteien, dass davon nochmal abgerückt wird. Und darüber wollen wir reden mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und stellvertretenden Bundestagsfraktionsvorsitzenden der Partei Die Linke mit Klaus Ernst. Herzlich willkommen. Und dem Landes- und Fraktionsvorsitzenden, Landtagsfraktionsvorsitzenden der SPD, Heiko Maas. Herzlich willkommen hier im Studio. Ja, was Sie, liebe Zuschauer, draußen meinen, wie Sie die ganze Sache sehen, welche Fragen Sie auch an unsere Gäste haben, das erzählt Ihnen jetzt oder erklärt Ihnen jetzt Alexander Puhl.
Ja, passend zu Kurt Beck, wir haben uns natürlich heute auch wieder auf der Straße umgehört und man muss dazu sagen, das ist natürlich nicht repräsentativ. Dafür haben wir viel zu wenige Menschen befragt, aber was man, glaube ich, sagen kann, wenn es das Ziel war von Kurt Beck heute, Vertrauen zurückzugewinnen, dann hat er zumindest bei den Menschen, die wir heute befragt haben, noch eine ganze Menge Arbeit vor sich. Kaum einer hat sich wirklich für ihn als SPD-Kanzlerkandidat ausgesprochen. Das hat sicherlich auch etwas mit den Ereignissen der letzten Wochen zu tun. Uns interessiert Ihre Meinung. Schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse unterdenlinden@phoenix.de. Wenn Sie eine Videofrage an uns schicken wollen, dann tun Sie das bitte unter der Adresse meinefrage.phoenix.de. Wir sind gespannt und Christoph Minhoff macht weiter.
Ja, Herr Maas, ich fange mal mit Ihnen an. Also ich zitiere mal ein bisschen Kurt Beck heute aus der Bundespressekonferenz. Der hat einen wunderschönen Satz gesagt. Er hat gesagt, man soll nicht mit dem gleichen Kopf zweimal gegen die gleiche Wand laufen. Und er meinte damit Hessen. Und deshalb frage ich Sie jetzt mal, sind Sie auserkoren, sozusagen der neue Kopf für die nächste Wand zu sein wird? Also sprich, es bei Ihnen im Saarland zum ersten Mal dann zu dieser Zusammenarbeit kommen?
Also ich habe nicht vor, mit dem Kopf gegen irgendeine Wand zu laufen, egal wo sie steht. Was die Frage angeht, wie wir uns bei der Landtagswahl 2009 verhalten werden, das werden wir dann entscheiden, wenn wir wissen, mit wem und mit was wir es zu tun haben. Wir werden das abhängig davon machen, was andere Parteien in ihre Regierungsprogramme schreiben. Wir werden das davon abhängig machen, wer dann für die anderen Parteien in den Landtag einzieht. Das heißt, auch die persönliche Verlässlichkeit wird da eine Rolle spielen. Und ich habe immer gesagt, man sollte vor Wahlen vorsichtig sein mit dem Ausschließen von Koalitionsoptionen, schon gar in einem Fünf-Parteien-Parlament. Und die Lehre aus Hessen ist, glaube ich, die, dass man vor allen Dingen nichts sagen sollte, was man nach der Wahl nicht mehr halten kann.
Das haben Sie gesagt, Wahlversprechen müssen gelten, haben Sie es heute nochmal bekräftigt in der Zeitung. Ist das so, dass man am besten dann gar nichts sagt und den Wähler sozusagen mehr ins Ungewisse in die Wahl schickt? Oder ist es nicht doch am Ende ehrlicher, vor der Wahl zu sagen, mit wem man was wie machen möchte?
Natürlich sollte man vor der Wahl sagen, was man sich vorstellt. Allerdings kann sich das nicht auf strategische Überlegungen, wer mit wem könnte oder welche strategische Mehrheit es geben könnte. Das kann es alleine nicht sein. Das wäre zumindest aus Sicht der Opposition auch ziemlich bescheuert. Denn es muss uns ja gelingen, die Landesregierung, diejenigen, die wir abwählen wollen, inhaltlich zu stellen. Und je mehr wir über Koalitionen reden, desto weniger wird das Versagen der Landesregierung das in der Bildungs- oder Wirtschaftspolitik eine Rolle spielen.
Hat Frau ja auch versucht, war aber am Ende immer ständig gefragt worden, mit wem sie das Ganze erreichen will. Das wird Ihnen wahrscheinlich auch nicht anders gehen, obwohl es ja noch ein bisschen hin bis zur Wahl, mindestens anderthalb Jahre oder so grob geschätzt. Herr Ernst, jetzt bin ich eigentlich versucht, zunächst mal eine Ehrenerklärung für Sie abzugeben persönlich, denn gestern bei einer anderen Talkshow hat man Sie ja wieder mit dem Begriff Mauer und Sonstiges und so überzogen. Also ich fasse nochmal zusammen Ihre Biografie. Sie waren nicht Mitglied der DKP und sind es auch nicht, so wie manche, die bei Ihnen auf der Liste standen. Und Sie waren auch nicht Angehöriger der Grenztruppen der DDR, so wie manche in Ihrer Partei allerdings.
Nicht.
Genau. Also Sie haben definitiv nicht am Mauerbau teilgenommen. Genau. Gut, damit haben wir das aber auch heute Abend schon mal geklärt. Aber so einfach will ich es Ihnen auch ehrlich gesagt gar nicht machen. Aber Sie waren mal Sozialdemokrat und zwar ziemlich lange. Und Sie waren ein ziemlich hoher Gewerkschaftsfunktionär. Und deshalb stellt sich für mich die Frage nach sozusagen der eigenen Motivation für diese neue Partei. War denn damals die Gründung der WASG und jetzt auch die Linke, ist das so die Rache der Gewerkschaften an diesem Genossen der Bosse Gerhard Schröder gewesen? Ist das die Rache für die Agenda 2010 gewesen? Und fühlen Sie jetzt so ein bisschen Befriedigung?
Nee, also Befriedigung spüre ich sehr wohl, weil wir glauben, dass wir gerade tatsächlich das Land ein Stück weit verändern, Themen auf die Tagesordnung setzen, die ohne uns nicht auf der Tagesordnung wären. Ich denke zum Beispiel an den Mindestlohn. Das ist ja nun wirklich unser Ding, dass wir diesen Mindestlohn zusammen...
Streitet man sich noch darüber, von wem der jetzt eigentlich
wirklich... Das ist ganz einfach. Bei der Bundestagswahl war die SPD noch dagegen, wir dafür. Jetzt sind sie auch dafür, das ist schön. Wir freuen uns auch darüber, dass wir die sind, die zum Beispiel gegen die Rente mit 67 den Bürgern eine Stimme geben können. Die Mehrheit der Bürger lehnt diese Rente mit 67 ab. Aber zu meinem Motiv, das ist schon eine wichtige Frage. Das hat nämlich was mit unserem gegenwärtigen Thema, Vertrauen, zu tun. Ich habe ja noch 1998 für die SPD-Wahlkampf gemacht. Und dort waren Themen auf der Tagesordnung wie eine andere Steuerpolitik für die Menschen, eine gerechtere Steuerpolitik. Es war ein Thema Rente auf der Tagesordnung und andere. Und ich habe sehr schnell erleben müssen, dass mit Schröder die Bürger wirklich belogen wurden, weil die SPD dann nach 98, nachdem sie an der Macht war, eine vollkommen andere Politik gemacht hat. Sie hat die Spitzensteuersatz gesenkt, sie hat die Rente noch schlimmer verändert.
Wollen wir gleich noch ein bisschen länger drüber reden. Heute hat der Kurt Beck auch gesagt, er war eine Zeit lang weg und dann gibt's dieses Phänomen Katz und Maus. Ja, und dann hat man sich erstmal, wusste man nicht so genau, was meint er denn jetzt damit. Vor allen Dingen haben sich alle gefragt, wer sind die Mäuse? Wer sind denn im Hause SPD? Die Katze ist offenbar Kurt Beck, aber wer sind denn die Mäuse?
Der Rest. Wenn dann wäre er der Kater. Ich glaube, das, was er damit beschreiben wollte, war, dass in so einer schwierigen Zeit, wie wir in den letzten zwei Wochen hinter uns gebracht haben, es nützt ja nichts, das in irgendeiner Weise abzustreiten, es natürlich wichtig ist, dass der Vorsitzende an Bord ist. Das war aber nicht der Fall, weil Kurt Beck ernsthaft krank gewesen
ist. Stellvertreter, die müssen doch in Treue fest, Seit an Seit.
Naja, zunächst einmal hat er gefehlt. Und ich glaube, das ist das, was er damit sagen wollte. Dass es unterschiedliche Auffassungen gegeben hat, was den Umgang mit der Linkspartei angeht. Also das ist in der SPD schon länger der Fall. Nur ich bin der Auffassung, wir müssen das irgendwann mal klären. Deshalb habe ich es für richtig gehalten, dass Kurt Beck das auf die Tagesordnung gesetzt hat. Dass er gerade in den letzten zwei Wochen krank gewesen ist, das kann man ihm nun wirklich nicht zum Vorwurf machen. Und er hat ja auch heute angekündigt, dass wir diese Debatte, die innerparteilich sicherlich noch nicht zu Ende geführt ist, jetzt bis zum Mai beenden wollen, dass es dort noch entsprechende Gremiensitzungen, eine größere Veranstaltung geben soll. Denn wir müssen also diese Frage...
Dann gefunden
wir müssen
aber in
diese
der Sache
Frage
ist es
klären.
Entschieden. Also in der Sache ist es entschieden, es kann diese Bündnisse geben. Es ist noch nicht entschieden, jedenfalls habe ich das heute nicht wirklich rausgehört, ob es nur Tolerierung oder auch richtige Koalitionen geben kann auf Länderebene. Ist das sozusagen jetzt völlig ein völlig offener Prozess oder wie ist das?
Also erstmal ist entschieden, und das steht in diesem Beschluss des SPD-Parteivorstandes, über den viel diskutiert worden drin, dass die Landesverbände selber entscheiden, mit wem sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen und mit wem sie dann ja auch Koalitionsverträge abschließen.
Ist und auch Herrn Heil, der hat gestern gesagt, Frau Ypsilanti, die soll es
nicht. Nein, das ist heute auch von Kurt Beck in der Bundespressekonferenz noch einmal gesagt worden. Ich halte das auch für eine Selbstverständlichkeit. Das war in der SPD immer so, dass die Landesverbände entschieden haben.
Ja, aber denn das nur war sie, vor drei Wochen noch keine Selbstverständlichkeit.
Für mich war das immer eine Selbstverständlichkeit. Und Kurt Beck hat immer darauf hingewiesen, dass das, was er in den letzten Monaten thematisiert hat, sich insbesondere auf die Länder bezogen hat, in denen Wahlkampf stattgefunden hat, nämlich in Hessen, in Niedersachsen und in Hamburg. Aber dass die Landesverbände selber in eigener Verantwortung entscheiden müssen, was sie machen, denn nur die können das auch wirklich verantworten, das halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Und die Diskussion über diesen Beschluss, die verstehe ich nun wirklich nicht.
Glauben Sie, dass die Strategie von Kurt Beck erfolgreich sein wird? Denn wenn ich das richtig verstehe, zielt die Strategie ja darauf ab, Sie möglichst klein zu machen.
Vielleicht noch eine Vorbemerkung. Die ganze Debatte ist insofern schräg, weil wir ja schon in Koalitionen sind mit der SPD. Zum
Im
Beispiel.
Westen. Da ist die BRD wieder offen.
Ja, aber das Problem ist doch ganz anders. Dort, wo man angeblich die Bösen hat, nämlich im Osten, wo die Mauer und die bösen SEDler sitzen und so weiter, dort ist es gar kein Problem, eine Koalition zu machen. Und ausgerechnet im Westen, wo ja nun wirklich schlichtweg andere Figuren auch agieren.
Das ist also wohl wahr.
Zum Beispiel
ich, mal Gedanken machen,
ja, dort ist es so, dass die SPD sagt, bis vor kurzem gesagt hat und vor den Wahlen die Aussage gemacht hat, keinesfalls mit uns. Das war ja total daneben. Also es war vom Ansatz her schon falsch.
Und hier maß und vollkommen. Das könnte vielleicht daran liegen, um einen kleinen Einwurf zu machen, das könnte ja vielleicht daran liegen, weil im Osten es zumindest einige gab, die sich von der DDR-Vergangenheit distanziert haben, während sie im Westen ja auf ihrer Liste Leute hatten, die fanden, dass die DDR der eigentlich der idealtypische Staat naja, ist.
Wissen Sie, schauen Sie mal, die Kanzlerin war in der FDJ, Funktionärin. Ich war in der SPD. Mit der Kanzlerin haben die kein Problem zu koalieren. Aber mit uns, da führen Sie sich auf, als wären wir die Letzten. Also das kann doch alles nicht wahr sein. Also ich kann nur sagen, die Debatte war schräg.
Die Kanzlerin ist aber heute nicht mehr der Überzeugung, dass das eine gute Idee war, im Gegensatz zu denjenigen, die bei Ihnen auf der Liste stehen.
Richtig. Und die bei uns diese Idee für gut fanden, sind auch aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Die CDU hat aber die Kanzlerin immer noch. Also insofern...
Aber ich hatte die Frage gestellt, da möchte ich noch eine Antwort
drauf. Ich will nur sagen, diese Debatte war insofern schräg, weil die Praxis schon eine andere war und Herr Maas hat an einem Punkt vollkommen recht. Er hat recht, wenn er sagt, vor der Wahl solche Aussagen zu machen, sind furchtbar kompliziert, weil sie möglicherweise dazu führen, dass man nach der Wahl eine Konstellation hat, wo man entweder eine Lüge oder die andere Lüge machen muss. Das ist das Problem.
Und okay, in der Situation ist es gefragt, die Ich hatte danach gefragt, was Sie eigentlich von einer Strategie halten, bei der am Ende stehen soll, dass Sie wieder verschwinden und am besten aus den Parlamenten.
Ja, die Strategie wird nicht aufgehen. Die wird so nicht aufgehen und wird andersrum nicht aufgehen. Ich sage Ihnen, was für die SPD aus meiner Sicht besser ist. Aus meiner Sicht ist es besser, tatsächlich sich solchen Koalitionen zu öffnen, wenn sie wieder eine vernünftige Ergebnisse bei Wahlen erzielen will.
Aber warum sind Sie denn dann nicht in der SPD einfach geblieben und haben für eine andere Politik geworben? Warum brauchen Sie dafür eine andere Partei? Ist das Ihre Strategie, die SPD vor sich her treibt?
Unsere Strategie ist zum Beispiel, und die geht auf, die Sozialdemokratie wenigstens ein wenig wieder sozialdemokratisch zu machen. Und das passiert ja gerade. Plötzlich wird Arbeitslosengeld 1 wieder wenigstens ansatzweise verlängert.
Ja schon beschlossen.
Vielleicht lassen Sie mich einfach kurz mal aussehen. Vielleicht die Frage Afghanistan-Einsätze. Auch die wird in der SPD diskutiert. Ja, also wir haben inhaltlich die SPD wieder dazu gebracht, sich um soziale Gerechtigkeit zu kümmern. Das ist ein Erfolg. Ohne uns wäre
das nicht
so. Glaubt
Ihnen nicht, dass die Strategie funktioniert? Und ehrlich gesagt, jedenfalls im Westen hat sie auch nicht richtig gut funktioniert bisher.
Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen, wenn es um Koalitionen geht, auch mal über politische Inhalte reden.
Das machen wir gleich.
Und zwar die Diskussion. Die Diskussion, die teilweise über Koalitionen geführt wird, die kann sich ja nicht darauf beschränken, wer wo sitzt, wer welche Vergangenheit. Es gibt sicherlich Grenzen, wenn jemand die Stasi wieder auferstehen lassen will, dann ist das für uns schon mal ein Ausschlussgrund zu sagen, mit denen können wir nicht zusammenarbeiten. Aber wir müssen auch in der SPD, und das gilt im Übrigen für das gesamte Parteienspektrum, wir sollten Koalitionsfragen davon abhängig machen, gibt es eine Partei, mit der man inhaltlich das, was man sich auf die Fahne geschrieben hat, etwa in einem Landesparlament, Abschaffung der Studiengebühren und so weiter, umsetzen kann oder nicht? Und zum Zweiten muss man die Frage klären, ob diejenigen, die in einen Landtag einziehen, auch über die persönliche Verlässlichkeit verfügen, dass man sagt, wir können uns vorstellen, eine gesamte Legislaturperiode vertrauensvoll mit denen zusammenzuarbeiten. Da gibt es jetzt in Bremen in Ihrer Fraktion oder so ein paar Ausreißer. Aber da muss in jedem Land entschieden werden anhand von den politischen Inhalten. Und da nützt uns nichts Diskussionen, die sowas von rückwärtsgewandt sind. Denn wir haben auch in den Ländern große Probleme. Die Leute wollen wissen, wenn sie wählen gehen, was sie anschließend
das
erwartet.
Genau,
und das steht im Mittelpunkt. Und das muss auch im Mittelpunkt von Koalitionsaussagen stehen,
also der Super-GAU,
ob man seine Politik realisieren kann.
Der Super-GAU der letzten 2-3 Wochen war ja letztendlich ein doch dramatischer, jedenfalls in Umfragen auch so bestätigter Glaubwürdigkeitsverlust Ihres Parteivorsitzenden. Die Frage ist, wie weit und wie lange der sozusagen anhalten wird, ob das überhaupt auszubessern ist. Ich erinnere daran, Roland Koch, ich weiß nicht, ob jetzt die SPD das plakatiert hat oder die Grünen, aber in Hessen wurde er, glaube ich, in diesem Wahlkampf immer noch mit Pinocchio-Nase gezeigt. Das ist ja 10 Jahre her oder 12, der Parteispendenskandal. Trägt das dann auch bei Kurt Beck 10 Jahre, ein solcher Glaubwürdigkeitsverlust? Oder ist er überhaupt als Kanzlerkandidat tatsächlich jetzt schon gescheitert? Und bevor Sie das beantworten, gucken wir uns mal an, was die Zuschauer dazu gesagt haben. Oder genau gesagt, die Leute auf der Straße.
Hat er das Zeug zum Kanzlerkandidaten?
Nein, auf gar keinen Fall. Also er ist ein Übergangsparteivorsitzender, aber er hat auf gar keinen Fall das Zeug zum Kanzlerkandidaten. Die SPD hat aber auch besseres Personal, auf das sie zurückgreifen könnte.
Zum Kandidaten schon, aber nicht zum Kanzler.
Ich denke schon, dass er mit einer der führenden Personen ist dort und eine Menge zu sagen hat und deswegen sich auch durchboxen wird und nachher die Kandidatur auch sicherlich an sich reißen wird.
Ich mag ihn nicht und seitdem habe ich mich auch von dieser Partei distanziert.
Ich bin der Meinung, Kurt Beck ist der Sache nicht gewachsen.
Also ich halte ihn wirklich für einen etwas provinziellen Politiker, der, glaube ich, nach meiner Meinung nicht so ganz den bundespolitischen Überblick hat.
Ist nicht das Furchtbare, was passiert ist, dass man Kurt Beck vor allen Dingen seine Bodenständigkeit und seine Gradlinigkeit bisher positiv angerechnet hat und dass das jetzt wirklich doch sehr stark angegriffen ist und die Kanzlerkandidatur deshalb schwierig wird?
Ich glaube das nicht. Im Übrigen, wenn ich mir das ein oder andere da anhöre, was die Leute jetzt ja gesagt haben und das mal vergleiche mit dem, was alles über Helmut Kohl gesagt worden ist. Der war 16 Jahre Bundeskanzler.
Der hat vieles ausgesessen.
Ja, und dann werden wir mal sehen, wie das jetzt bei Kurt Beck sein wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass Kurt Beck großen Rückhalt in der SPD hat. Das hat im Übrigen etwas damit zu tun, dass er auf unserem letzten Bundesparteitag in Hamburg die SPD auf einen Kurs geführt hat, mit dem das soziale Profil unserer Partei gestärkt werden soll. Etwas, was an der Basis, aber auch in vielen Landesverbänden und Bezirken für unbedingt notwendig gehalten wird. Und deshalb glaube ich auch, dass Kurt Beck das, was er jetzt hat, das ist keine einfache Situation für ihn, dass er auch das überstehen wird, so wie er schon andere Dinge überstanden hat, obwohl die Medien nicht müde werden, ihn immer wieder runterzuschreiben.
Aber ist es nicht konkret, mal Hand aufs Herz oder vielleicht doch mal noch mal ein offenes Wort dazu, die Machtbasis von Kurt Beck kommt ja weniger aus Berlin, wenn man mal ehrlich ist, sondern die kommt ja offensichtlich deutlich mehr aus den Ländern und da auch sehr stark aus den westlichen Landesverbänden. Die sind durch die Agenda 10 und das, was bei den Wahlen danach passiert, ist ja teilweise dramatisch ausgeblutet. Weit weg von der Macht in allen möglichen Parlamenten. Ist es nicht am Ende so, dass die SPD in den Ländern einfach so die Macht wieder sucht, dass sie eigentlich fast bereit sind, fast alles dafür zu tun, um endlich wieder die Motivation für Politikgestalten hinbekommen?
Naja, ich finde, dass Machtstreben an sich nichts Verwerfliches ist. Das im Übrigen der CDU, wird das in dem Umfang nicht vorgeworfen. Wenn ich mir mal ansehe, dass der feine Herr von Beust in Hamburg sich vor einigen Jahren von einem kriminellen Kokser hat an die
Wollen
Macht
Sie das
trimmen
jetzt
lassen.
Gleichsetzen mit der
Nein,
Linkspartei?
Überhaupt nicht. Ich sag nur, da wird viel geheuchelt zurzeit, insbesondere aus Reihen der CDU. Ich glaube, dass Kurt Beck vor allen Dingen in der SPD einer ist, der bewiesen hat, dass er Wahlen gewinnen kann. Es haben sich in den letzten Wochen auch aus der SPD viele an dieser Diskussion beteiligt, bei denen ich nicht feststellen kann, dass sie schon Landtagswahlen gewonnen haben, so wie
sie
das bei Kurt
Steinbrück, der hat so für sie Nordrhein-Westfalen verloren.
Ja, so wie Kurt Beck nämlich mit einer absoluten Mehrheit und zwar vor kurzem, also nach Schröder, nach der Agenda 2010, hat das kein anderer geschafft. Und insofern wäre ich da immer etwas vorsichtig, wenn da jetzt leichtfertig über die Fähigkeiten von Kurt Beck geredet wird. Der hat zumindest eines bewiesen, was andere nicht geschafft haben. Er hat Wahlen für die SPD gewonnen und das mit einer absoluten Mehrheit. Und deshalb halte ich ihn auch für geeignet, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch in Deutschland Wahlen zu gewinnen.
Also Sie wollen Kurt Beck als Kanzlerkandidaten, fasse ich jetzt mal kurz zusammen. Und mit Ihnen reden wir gleich über das Inhaltliche. Keine Sorge, Sie kommen noch ausreichend dran. Aber jetzt ist erstmal das Publikum und die Zuschauer dran.
Ja, und der Fall Kurt Beck, das war ja zunächst mal auch ein Fall Ypsilanti. Und das in Anlehnung an unseren Sendungstitel hat hier Hans Kleinlein eine ganz interessante Frage geschickt. Ist es nicht der Fall Ypsilanti, sondern ist es nicht eher der Fall Metzger? Wie soll sich eine Partei verhalten, wenn solche Politiker immer wieder ihre Suppe kochen? Und er fragt sich, ob man die Frau Metzger, Dagmar Metzger, nicht aus der Partei entfernen sollte. Sie hatte ja angekündigt, nicht mitzustimmen, wenn sich Frau Ypsilanti mithilfe der Linken zur Ministerpräsidentin wählen lassen würde. Das die Frage von Herrn Kleinlein. Und wir haben auf der Straße noch gefragt, was unsere Zuschauer für Fragen an unsere Gäste haben.
Herr Maas, glauben Sie, dass der Kurt Beck, Ihr Vorsitzender, noch tragbar für die SPD ist?
Herr Ernst, ich hätte da mal eine Frage. Was halten Sie eigentlich von dem ganzen Geschimpf auf Ihre Partei?
Das ist immer eine nette Frage.
Wollen wir mit der letzten anfangen?
Dieses Geschimpfe ist natürlich der Versuch, uns zu diskreditieren und uns zu dämonisieren, so zu tun, als wären wir die ganz Schlimmen. Jetzt muss man einfach mal feststellen, euer Vorsitzender, ne, der jetzt doch bei uns der Vorsitzende ist, Uli Maurer war Vorsitzender der SPD in Baden-Württemberg. Es ist also eigentlich ein Teil der SPD, der jetzt dämonisiert wird. Also das ist natürlich aus meiner Sicht fatal. Denn im Übrigen, man muss einfach mal feststellen, dass diese Partei, die es jetzt gibt, die hier gegründet wurde, Positionen hat, die tatsächlich im Prinzip die Positionen der Mehrheit der Bevölkerung sind. Ich habe es schon angesprochen, bei der Gesundheit, bei der Rente, bei verschiedenen Punkten. Im Parlament ist es so, dass die Mehrheit mit SPD und CDU permanent gegen die Mehrheit der Bürger abstimmt.
Aber wenn das Dämonisieren Ihnen hilft, dann würde es Ihnen doch helfen, wenn man Sie weiter dämonisiert.
Nee, das hat auch was mit politischer Kultur zu tun. Wissen Sie, jetzt 20 Jahre nach der Wende müsste man auch irgendwann mal aufhören mit diesem Krampf. Zumal diese Partei im Westen und wirklich nichts mit dem Osten zu tun. Und im Osten ist jetzt auch 20 Jahre her. Ich weiß nicht, wie lange man das noch weiter treiben will. Da sagt der bayerische Ministerpräsident im Prinzip vor den letzten Bundestagswahlen, die Ossis, die sind sowieso falsch, weil sie falsch wählen. Und jetzt
ist das nicht
mehr. Ja, der war das, Gott sei Dank. Sagen wir, den nächsten, der ist ja auch
nicht anders. Der Schröder ist nicht mehr, die ganzen Feindbilder
sind. Und die meisten sind auch schon ganz schlecht. Ne? Also das Problem ist einfach, das ist eine Kultur, eine politische Kultur, die aus meiner Sicht nicht akzeptabel ist. Und alle, die da mitmachen, sollten sich überlegen, was sie damit eigentlich anrichten. Denn die Bürger fühlen sich, nicht nur wir, die Bürger, 30% der Menschen im Osten, fühlen sich dadurch ausgegrenzt. Und die im Westen, in unserer Partei, die sagen, was haben wir damit zu tun?
Also das geht's. Ich brauche Sie da nicht zu überzeugen.
Weiß ich.
Vor allen Dingen auch das, also da sind meine Motive nicht so honorig, wie Sie vielleicht glauben. Denn ich glaube, wenn ich das jetzt mal parteipolitisch betrachte, ich glaube, diese Dämonisierung der Linkspartei, die nützt der Linkspartei. In Hessen haben 80% der Wählerinnen und Wähler der Linkspartei angegeben, dass ihre ausschlaggebende Motivation für die Wahlentscheidung Protest gewesen ist. Sie wollten den anderen Parteien, den etablierten Parteien, mal eine auf die Nuss geben. Wenn die anderen etablierten Parteien die Linkspartei jetzt weiter dämonisieren und sie als Outlaws behandeln, dann macht sie das für die Protestwähler noch viel interessanter. Und wenn man dann mal schaut, wo die Linkspartei in der Verantwortung ist, nämlich in Berlin, da wird munter privatisiert, da wird munter gespart im öffentlichen Dienst. All das, was auf Bundesebene Teufelszeug ist, ist dort Realität. Und das finde ich dann eine spannende Entwicklung, mal zu gucken, wie sich die Linkspartei in der Verantwortung
macht. Macht es dann nicht gerade Sinn für die SPD oder macht es dann wirklich Sinn für die SPD, sozusagen auf den Bereich zu schauen, der von der Linkspartei offenbar sehr gut abgedeckt ist, der Protestbereich, den sie ja kaum erreichen können, und verlieren dabei gleichzeitig aber in der Mitte möglicherweise viel mehr, als sie an dem Rand überhaupt gewinnen können. Macht das wirklich Sinn?
Nein, es macht überhaupt keinen Sinn, darauf zu achten, was andere Parteien machen und danach dann seine eigenen Positionen festzulegen. In einer Partei muss man das, was man für richtig hält und wovon man überzeugt ist, zur Position erklären. Und wenn es dafür in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit keine Mehrheit gibt, dann muss man dafür kämpfen.
Theoretisches.
Nee, das ist so. Ich glaube im Übrigen, wenn man ständig nach rechts oder nach links schaut, dann wird man einen Zickzackkurs vollführen, der im Ergebnis auch von den Wählerinnen und Wählern nicht honoriert
wird. Ich will noch
wird.
Zu den Inhalten kommen, deshalb müssen wir die Fragen noch schnell abhandeln. Hier, Frau Metzger, würden Sie sie aus der Partei entfernen? Der Kurt Beck hat heute gesagt, nö.
Nee, das würde ich auch nicht tun. Ich finde auch den Sprachgebrauch entfernen da nicht sehr angemessen. Ich kenne Frau Metzger nicht. Sie hat eine sehr persönliche Motivation da als Begründung angegeben. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin da immer etwas vorsichtig, dann Leute gleich rauszuschmeißen oder auszugrenzen. Wobei ich mir natürlich auch schon die Frage stelle, wenn ich in der Situation von Andrea Ypsilanti wäre, wenn eine neu gewählte Abgeordnete nach der Wahl dann erstmal in Urlaub fährt und auf der entscheidenden Fraktionssitzung, wo diese Frage entschieden worden ist, dann nicht da ist, um sich anschließend zu Wort zu melden.
Aber ehrlich gesagt, wenn die Fraktion,
dann muss ich auch Frau Metzger, glaube ich, kritische Fragen gefallen lassen.
Aber muss sich dann nicht auch die Fraktionsvorsitzende kritische Fragen gefallen lassen, wenn sie ihr Handy nicht abhört? Also offensichtlich hat es ja da eine klare... aber lassen Sie uns, das führt jetzt wirklich zu weit. Die Frage ist gestellt worden, ob Kurt Beck noch tragbar ist. Ich glaube, die haben wir eigentlich weitestgehend schon beantwortet, jedenfalls von Ihnen. Sie finden, das ist natürlich selbstverständlich der Fall. Aber noch einmal die Frage, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres in der Politik als Glaubwürdigkeitsverlust. Und glauben Sie wirklich, dass das zu kitten ist, das, was jetzt an messbarem Glaubwürdigkeitsverlust da ist?
Das muss für uns zu kitten sein, ansonsten hätten wir große Probleme. Und ich glaube,
das ist wahr.
Und ja, das schreite ich auch gar nicht ab. Ich glaube aber, dass Kurt Beck, den ich wirklich für einen sehr bodenständigen Menschen halte, sich in den kommenden Wochen ganz erheblich ins Zeug legen wird, dass nicht nur er, sondern die gesamte SPD diese Glaubwürdigkeit hat, wenn wir in die Bundestagswahl ziehen. Und insofern ist das ein Thema, das ist auch heute im Präsidium so diskutiert worden, ein Thema, das jetzt ganz wichtig werden wird für uns. Und ich bin guter Dinge, dass Kurt Beck das auch hinkriegen wird.
Okay. Ich habe versprochen, wir wollen auch über Inhalte reden. Wir haben auch noch reichlich Zeit dafür. Sie haben ja gestern so einen Zettel rausgeholt und die Frau Hadertauer mit so einem Zettel überrascht. Ich habe jetzt keinen Zettel. Ich habe irgendwo ihr Wahlprogramm in Hessen. Das Männchen mal, ich das kurz mal haben dürfte. Aus dem Internet kann man sich das ausdrucken. Und ich habe mir da mal so ein paar Notizen gemacht und mal so angeschaut, für welchen Politikwechsel Sie da so stehen oder was Sie da so geplant haben. Ich kann es Ihnen hier zeigen, ich habe es mir über ein paar Sachen rausgeschrieben. Das macht die Sache für mich einfacher. Ich fange mal mit der Präambel an. Ja, und da ist dann zu lesen, dem kapitalistischen System, das Profite vor Menschen stellt, hält die Linke die Idee eines demokratischen Sozialismus entgegen. Wir streben eine andere Gesellschaftsordnung an. Also normalerweise ist sowas ein Fall für den Verfassungsschutz. Werden Sie eigentlich immer noch vom Verfassungsschutz beobachtet?
Wir werden. Das ist eigentlich das Problem in Bayern, weil ich ja gestern festgestellt habe, dass eine führende bayerische Landespolitikerin die Verfassung nicht kennt, die bayerische, aber uns verfolgt. Aber zu diesem Sozialismus-Thema. Wissen Sie, wir sprechen ja auch von Systemwechsel. Was meinen wir? Wir haben zurzeit, wenn man das nüchtern analysiert,
andere Gesellschaftsordnung,
ja, eine Gesellschaftsordnung, in der eben nicht nur die Frage der Unternehmensgewinne im Vordergrund steht, sondern eben auch die Frage, wie geht es eigentlich den Rentnern, wie geht es eigentlich den Arbeitnehmern.
Ach, das ist nicht ganz so böse gemeint, wie sich das anhört. Das ist eher mehr so.
Das Problem ist, dass wenn jemand von Sozialismus redet, dann meint jeder DDR. Das meinen wir nur überhaupt nicht.
Okay, da haben Sie recht. Dann
vielleicht
zitiere
darf ich jetzt auch mal, weil
ich wollte einfach.
Wenn Sie mich einladen, müssen wir auch irgendwann mal reden lassen.
Ja, um Gottes Willen.
So, bitte. Ich würde nämlich gern auch noch einen Satz zu dem vorher sagen, weil ich kann ja nicht. So, und da ist nun die Frau Metzger. Wissen Sie, was mich eigentlich an diesem Ding stört? Wir regieren nun in Berlin mit der SPD. Da war ja nun die Mauer und nicht in Hessen. Die Frau Metzger hat es offensichtlich überhaupt nicht gestört, dass ihre Partei hier in Berlin mit der Linkspartei zusammen regiert.
Ist das nicht ein bisschen
zynisch? Nee, dann frage ich mich, dann, wenn sie das so gestört hätte, wenn es so ein Problem für sie ist, wie man jetzt hört, dann hätte sie eigentlich da austreten müssen.
Trauen Sie anderen Menschen nicht zu, dass sie wirklich einen gewissen Überzeugung haben?
Probieren Sie es doch halt auch mal, meine Gedanken zu Ende zu führen, dann komme ich wirklich kaum noch konzentrieren. Ja. Also unter diesen Voraussetzungen jetzt zu sagen, wo nicht eine Partei sich entscheiden musste, wie betrügen wir unsere Wähler eigentlich nicht? Ein Wahlprogramm? Für das ist die SPD gewählt worden. Ist schlichtweg mit den anderen Parteien nicht durchzusetzen, sondern nur mit uns. Und wenn dann letztendlich eine Frau aus welchen Gründen auch immer sagt, das interessiert mich eigentlich nicht mehr, für welches Wahlprogramm wir angetreten sind in der Partei, dann ist das das Eigentliche, wie man Wähler enttäuscht und wie man Wähler betrügt. Das wollte ich eigentlich zu dem noch sagen.
Okay.
So, und zu dem,
aber
zu,
dass
zu
die unserem... Abgeordneten in ihrem Gewissen frei sind, das würden Sie
ja,
schon
klar,
auch unterstützen.
Sind sie frei. Okay. Nur das Problem ist... Das Problem ist, wo wird der Wähler eigentlich wie behandelt? Momentan regt man sich auch über die SPD, was die macht. Was hat man gesagt zur Mehrwertsteuererhöhung? Da hat die CDU gesagt, sie macht 2%, hinterher hat sie 3% gemacht. Das war ein Betrug am Wähler. Die SPD hat gesagt, sie machen die Rente mit 65. Was haben sie gemacht? Die Rente mit 67. Das ist Betrug am Wähler. Ich sage, die Inhalte sind viel schlimmer als die Frage, mit wem man eigentlich gemeinsam sein Wahlprogramm umsetzt. Das also ist meine Haltung.
Ich will jetzt einfach nicht glauben, dass Betrug am Wähler zur normalen Politik gehört.
Das ist
so
das
hört
Problem.
Sich das aber an.
Das ist das Problem.
Dann versuchen wir es mit einer anderen Stelle aus Ihrem Wahlprogramm in Hessen, weil Sie ja sagten, DDR, mit DDR haben wir nichts mehr zu tun und so, ist völlig klar. So, dann lese ich mal vor, ich glaube, in dem Wahlprogramm kommt an 12, 13, können auch 14 Stellen sein, vor, dass der Wunsch einer, ja, Sie nennen es nicht Verstaatlichung, sondern Sie nennen es einer Rückführung von privaten Konzernen in Volkseigentum. Ich zitiere es mal richtig, die linke Hessen tritt ein für die Rückverwandlung bereits privatisierter Einrichtungen in öffentlichen Eigentum, öffentliches Eigentum nennen Sie das, und zwar in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Verkehr, Wasserversorgung, Elektrizitäts- und andere Energieversorgung sowie kulturelle Einrichtungen. Ja, wie darf ich das jetzt verstehen? Also was soll jetzt alles in öffentliches Eigentum wieder? Also der öffentliche Personennahverkehr, die Bahn, die Lufthansa, gehört das mit zum Verkehr?
Ist doch ganz
keine
einfach,
privaten...
Ich würde es Ihnen gerne beantworten. Neben
bitte.
Berlin, da ist das Wasser inzwischen privatisiert. Ein Ding, das nun wirklich jeder Mensch braucht und wo nicht dem Profit unterliegen sollte, weil möglicherweise sonst Menschen sogar ein Problem haben, sich mit Wasser zu versorgen.
Wir haben das Problem,
Sie sind doch gerade ganz Menge zu Wort gekommen, Herr Maus, ja, jetzt lassen Sie halt andere auch mal.
Wir haben
das Problem, dass in der letzten Zeit sehr viele kommunale Einrichtungen privatisiert worden sind. Zum Beispiel auch zum Nachteil der Bürger. Oder glauben Sie zum Beispiel, dass eine private Bahn in der Bundesrepublik, um die es jetzt gehen soll, für den Bürger besser ist als eine Bahn, die wir gegenwärtig unter staatlicher Aufsicht haben?
Ich habe nur den Vergleich bei der Telekom.
Nehmen wir doch die Telekom. Mhm. Also das genau. ist ja nun nicht, bei der Telekom ist es ja nun nicht so, dass die Welt in Ordnung wäre. Gucken Sie mal, was in diesem Betrieb los ist und was mit den Beschäftigten passiert, die bei der Telekom arbeiten.
Ich weiß nur noch,
dann stellen
Sie
fest, dass vor kurzem
noch nicht privatisiert war, ehrlich gesagt.
Dann stehen Sie fest, dass die gerade im Streiken waren vor kurzem. Warum? Weil die Löhne drastisch gekürzt werden sollen, bis um 30% nach unten gekürzt werden sollen und im Übrigen der Bürger überhaupt nichts davon hat.
Aber das Prinzip der Verstaatlichung von Unternehmen hat nun wirklich schon mal in Deutschland nicht funktioniert.
Tut mir leid, es ist bei den Stromnetzen zum Beispiel der Verband der Energieverbraucher, der sagt, wir müssen diese Stromnetze so organisieren, dass tatsächlich ein Wettbewerb möglich ist. Wir wollen nicht die Verstaatlichung des Tante-Emma-Ladens, das steht auch nicht in unserem Programm. Wir wollen die Rekommunalisierung zum Beispiel von Einrichtungen, die von den Kommunen nach außen gegeben worden sind und jetzt für die Beschäftigten dort und auch für die Bürger eine schlechtere Versorgung haben als bisher. Das verstehen wir darunter.
Sie wollen mehr verstaatlichen.
Ich habe es Ihnen doch gerade erklärt. Mhm. Wir wollen das, was aus öffentlicher Verantwortung in Verantwortung privater Unternehmer geführt wurde, mit dem Ergebnis, dass es dem Bürger nicht besser, sondern eher schlechter ging. Das wollen wir gerne wieder in kommunaler Verantwortung haben und damit demokratischer Kontrolle zuführen. Das ist der Unterschied zu dem, was Sie unter Verstaatlichung verstehen.
Ja,
Rekommunalisierung von dem...
Staatliche Kontrolle, da gibt es auch in Hessen ein sehr interessantes Papier in dem Zusammenhang, wo Sie sozusagen eine neue Form der Mitbestimmung möchten mit einer dritten Bank, wo dann Vertreter nicht nur Arbeitnehmervertreter und nicht nur Vertreter des Unternehmens, sondern am Ende auch Vertreter von Kunden, von Verbraucherschützern, von anderen. Also das ist auch dann eine besondere Form von Mitbestimmung, die Sie sich dann, ist das die Form von Mitbestimmung, die Sie sich dann wünschen?
Da müssen Sie, was Sie da meinen, also das ist mir jetzt zu wirr. Wir treten ein für einen Ausbau der Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Wir stellen nämlich fest, dass zum Beispiel bei Nokia die Menschen überhaupt keinen Einfluss haben, wenn ihnen die Arbeitsplätze unter den Füßen weggezogen wird. Und wir stellen fest, dass das auch bei Siemens so war. Wir stellen fest, dass in all diesen Bereichen zwar die Arbeitnehmer die sollen buckeln, die sollen am Samstag und sollen am Sonntag arbeiten, sollen möglicherweise auch noch weniger verdienen und sie verdienen weniger. Das ist vor kurzem in einer Studie hier festgestellt worden. Und wir sagen, die Arbeitnehmer müssen Einfluss haben, was mit ihren Jobs passiert und dürfen nicht sozusagen aus den Betrieben entfernt werden, ohne mitreden zu dürfen.
Das sind natürlich alles auch nur Scheinlösungen. Denn wenn wir mal über die Energieversorgung reden, auch dort, wo die Kommunen Stadtwerke haben, ist das ja nicht so, dass die werden in privatrechtlichen Gesellschaftsformen geführt. Das heißt, die arbeiten in privatrechtlicher Organisation. Dort ist lediglich die Kommune Eigentümer. Bei der Bahn, bei der Telekom ist nach wie vor auch der Bund Eigentümer. Und ich glaube, es geht im Wesentlichen da. Also es kann doch niemand ernsthaft glauben, dass wenn das alles verstaatlicht wird, die Unternehmen dann nicht mehr die Probleme am Markt hätten, die sie im Moment haben. Und da haben wir ganz einfach die Erfahrung gemacht, im Übrigen nicht überall, aber da haben wir die Erfahrung gemacht, um diese Unternehmen am Markt zu positionieren, brauchen sie auch ein Mindestmaß von privatwirtschaftlicher Bewegungsfreiheit.
Bei Krankenhäusern zum Beispiel.
Ich habe jetzt gar nicht dafür plädiert, Krankenhäuser zu privatisieren. Aber die Themen, die Sie angesprochen haben im Verkehr und der Energie, diese Unternehmen stehen doch im internationalen Wettbewerb. Und wir können doch nicht so tun, als wenn wir die zurückführen in Staatseigentum, dass die Welt dann wieder in Ordnung ist. Wir leben nicht auf einer Insel, sondern wir leben in einer internationalisierten Wirtschaft. Und das muss man doch ganz einfach mal akzeptieren, dass wir dort auch Organisationsformen brauchen, mit denen diese Unternehmen auf dem Markt auch existieren können. Denn es nützt nichts, wenn wir das alles an den Staat zurückführen, die Defizite immer größer werden und im Ergebnis dann nachher der Staat, die Kommune oder wer auch immer in der Verantwortung steht und genau die gleichen Entscheidungen treffen muss, die bei Nokia getroffen worden sind. Also das ist mir etwas zu einfach.
Dann machen wir es konkret. Gehen wir mal von den Krankenhäusern aus.
Ganz kurz. Bei Krankenhäusern haben wir keine unterschiedliche Auffassung.
Eben, und das meinen wir zum Beispiel, wenn wir sagen,
die Gesundheit, über Verkehr, Energie, alles Mögliche.
Bleiben wir doch mal bei einem Punkt. Ja, dann wird es auch so, dass die Menschen verstehen.
An dem Punkt, den Sie sich
ausruhen, der ist gar nicht streitig. Wenn der nicht streitig ist, dann wundert mich, warum wir gegenwärtig eine Debatte haben, dass immer mehr Krankenhäuser, die wir haben, eben nicht mehr unter gesellschaftlicher Verantwortung sind, unter kommunaler oder unter Verantwortung des Landes, sondern privat geführt werden. Wissen Sie, was in diesen Krankenhäusern passiert? Ich kann es Ihnen sagen. Der Mensch, der dieses Krankenhaus betreibt, will Profit machen. Der hat Interesse, dass möglichst Leute reinkommen, schnell zusammengepflegt werden und wieder rauskommen und viel verdienen. Und deshalb gibt es doch Bereiche, wo sinnvollerweise öffentlich organisiert sind und nicht staatlich.
Das gilt auch
bei dem Thema.
Nee, gar nicht. Weil wir von Dingen reden, als würden wir da irgendwie was verstaatlichen, weil wir wollen das zurückführen.
Jetzt ist aber trotzdem verstaatlichen. Das Publikum ist nochmal dran, Alexander Pohl.
Ich habe leider keine Frage zu Krankenhäusern, aber ich habe eine Frage zu politischen Inhalten und zwar aus dem Zuschauerraum an den Herrn Maas. Herr Maas, wird die Große Koalition in der restlichen Wahlperiode noch eine Bahnreform zustande bringen? Das ist die eine. Die andere Frage kommt aus dem Internet, beinhaltet eigentlich zwei Fragen. Einmal auch wieder an den Herrn Maas. Da geht es um den gesetzlichen Mindestlohn. Also die SPD strebt diesen ja nachweislich an. Wie soll das aber funktionieren, wenn Kurt Beck sich gleichzeitig für eine Ampelkoalition nach dem Jahr 2009 stark macht? Also wie soll das mit der FDP funktionieren? Das ist der eine Teil der Frage. Der andere Teil der Frage: Wie groß schätzt Herr Maas denn die Chancen ein für eine solche Ampelkoalition?
Also es wird von den Wählerinnen und Wählern abhängen. Das ist jetzt noch etwas früh. Wir werden erst im September 2009 die Bundestagswahl haben. Ich kann das nicht prognostizieren. Ich glaube im Übrigen, dass auch noch viel passieren wird bis dahin, dass wir möglicherweise dann über völlig andere politische Themen reden. Und was den Mindestlohn angeht, die SPD wird bei der nächsten Bundestagswahl das in ihr Wahlprogramm schreiben und das wird natürlich auch der Gegenstand von Koalitionsverhandlungen sein. Und ich glaube im Übrigen, dass Herr Westerwelle nach der nächsten Bundestagswahl so großen Druck haben wird, in die Regierung einzutreten, sonst wird er nämlich nicht mehr lange Parteivorsitzender sein, dass die FDP an der Stelle beweglicher sein wird, als das man sich heute noch
das
vorstellen
müssen
kann.
Wir noch ein bisschen abwarten. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Gesetzlicher Mindestlohn in der Ampelkoalition, ja, das beschreibt ein bisschen die Problematik der Inhalte und mit wem man sie durchsetzen kann.
Ja, deshalb sage ich ja, wir müssen über die Inhalte reden und nicht so viel über abstrakte Koalitionsspielchen, die es da gibt. Das wird anhand von Inhalten entschieden, dort wo es eine Schnittmenge gibt, bei der wir der Auffassung sind, damit können wir sozialdemokratische Politik umsetzen, dann kann man das machen. Und dort, wo das nicht der Fall ist, wird es auch nicht funktionieren.
Dann lassen wir uns ein anderes Thema noch ansprechen. Im Saarland gibt es gerade ein großes Problem, was die Steinkohle anbelangt. Jetzt frage ich mal zuerst den Herrn Ernst, wie ist da Ihre Position dazu, Steinkohlebergbau im Saarland beenden?
Aber das hängt jetzt tatsächlich von den Bedingungen ab, die dort technisch aufgetreten sind. Das ist ja nun wirklich mordsgefährlich, was dort passiert. Und da sage ich, das müssen die Experten entscheiden, ob dort unter diesen Bedingungen weiter Bergbau betrieben werden kann oder nicht. Das kann ich von hier, vom grünen Tisch in Berlin wirklich nicht beurteilen.
Ich frage deshalb, weil ja eine der Forderungen ist auch, nicht nur der Linken, weitere Steinkohlekraftwerke nicht mehr zu bauen. Das ist ja insofern ein bisschen schwierig, weil ich weiß, dass in Nordrhein-Westfalen die Linke sich da sehr intensiv weiterhin für den Steinkohlebergbau ausspricht. Für wen brauchen wir Steinkohle, wenn wir keine Steinkohlekraftwerke mehr bauen sollen?
Erstens haben wir noch welche. Und zweitens geht es natürlich bei der ganzen Energiepolitik auch um eine, und das war ja auch das Thema in Hessen, was die SPD vollkommen richtig gefordert hat, eine andere Energiepolitik, die auf regenerative Energiequellen setzt. Und jetzt sind wir wieder beim Punkt. Mit wem will man das durchsetzen? Das geht natürlich nicht mit der CDU. Es geht kaum mit der FDP, wenn man sagt, man will raus aus der Atomenergie, zum Beispiel in Hessen. Das geht tatsächlich nur mit den Linken. Insofern hat der Maas recht, wenn er die Frage stellt. Es ist ein Punkt, der mit Inhalten zusammenhängt, mit wem man koaliert oder nicht oder mit wem man sich einlässt oder nicht. Aber und das bedauere ich eben sehr, dass es jetzt in der SPD eine Debatte gibt, die überhaupt nicht mit der Frage zu tun hat, das welche Inhalte jetzt, setzen wir durch, genau, sondern nur die Frage,
mit wem kann man bitte bei dem einen Inhalt, Sie sind für den Ausstieg aus der Steinkohle.
Ich habe gesagt, wir sind auch für den Ausstieg aus der Steinkohle, wir würden das jetzt unterstellen. Das habe ich doch gerade gesagt. Ich bin dafür, dass man das im Saarland von den technischen Bedingungen abhängt. Offensichtlich ist es so, dass es mordsgefährlich ist, weiter Steinkohlebergbau im Saarland zu betreiben. Das sind meine Informationen. Aber das müssen Sie wirklich mit den Leuten diskutieren, ja, die in dem Thema technisch drin sind. Das bin ich nicht und da maße ich mir auch kein Urteil an.
Will ich Sie auch nicht zu drängen. Ich will nur einfach darauf hinweisen, dass es zumindest nicht stringent ist, wenn man auf der einen Seite den Weiterbetrieb von Steinkohlebergwerken befürwortet und auf der anderen Seite aber keine Steinkohlekraftwerke mehr betreiben will.
Das macht nicht sehr viel Sinn. Doch, das ist dann stringent, wenn man noch Steinkohlekraftwerke hat, die ohne Steinkohle nicht funktionieren. Dann macht es trotzdem Sinn.
Da kann
Sinn.
Ihnen der Herr Maas jetzt erklären, wie speziell manchmal Stahlkohle sein kann, nämlich wenn es keine bestimmte Saarsteinkohle mehr gibt, was das für manche Kraftwerke bedeutet.
Also wir haben im Saarland 4 Kraftwerke, die werden alle mit Saarkohle befeuert. Im Moment wird keine Saarkohle mehr gefördert, wegen diesem Erdbeben, das es gegeben hat. Und die Kraftwerke haben teilweise noch Kohlevorräte von 2 bis 4 Wochen. Danach ist da Ende Gelände. Da ist es auch nicht so einfach, andere Kohle beizukarren, denn erstens sind diese Befeuerungsanlagen auf die chemische Zusammensetzung der Saarkohle ausgerichtet. Zum Zweiten ist es im Moment sehr schwierig, Kohle auf dem Weltmarkt zu bekommen, weil die dort sehr rar geworden ist. Und zum Dritten ist es auch nicht ganz einfach, die Kohle dann zu den Kraftwerken zu bringen, denn wir haben nicht die entsprechenden Wasserwege. Im Moment ist es bei der Bahn überhaupt nicht möglich, die notwendige Anzahl von Waggons zu bekommen. Also für uns ist das eine schwierige Frage im Saarland. Natürlich ist Bergbau der Leib und Leben von Menschen gefährdet, die dort wohnen, wie bei solchen Erdbeben nicht verantwortbar. Aber es wird darum gehen, ob es möglicherweise andere Abbaufelder gibt im Saarland. Und die gibt es, wo es diese Erschütterungs- und Bebenproblematik nicht geht, gibt. Es geht da um 10.000 Arbeitsplätze, 5.000 im Bergbauunternehmen selbst, über 1.000 in den Kraftwerken, in der Zuliefererindustrie und viele Arbeitsplätze im Mittelstand. Deshalb ist das für uns ein wirklich schwieriges Thema und ich würde diese Arbeitsplätze nicht so einfach preisgeben
wollen. Was sagen Sie denn dann zum Beispiel Ihrer Parteifreundin Ypsilanti, wenn eben dieses ja etwa ein Thema ist, was ja offenbar tatsächlich mit einer solchen Mehrheit in Hessen, einer solchen parlamentarischen Mehrheit, keine neuen Steinkohlekraftwerke, die ja andererseits auch konzipiert sind dafür, um Nutzlasten auszugleichen, die durch den Wegfall der Kernenergie entstehen. Was sagen Sie der?
Ich kann dir nur unsere Position sagen. Wir wollen auch, wie die hessische SPD, aus der Atomenergie raus. Wir sagen aber auch, bis wir so viel regenerative Energien aufgebaut haben, dass die alleine oder in größerem Umfang unseren Strombedarf decken, brauchen wir einen Übergangsenergieträger. Das ist nach unserer Auffassung die Kohle. Ich kenne auch keine Alternativen, zumindest wenn man aus der Atomenergie raus will. Und deshalb sind wir der Auffassung, dass die Steinkohleförderung sinnvoll ist. Es gibt im Übrigen im Steinkohlefinanzierungsgesetz ja eine Regelung bis 2018.
Ja, dann wird neu entschieden.
Und dann wird auch die Steinkohle, die in Deutschland gefördert wird, die auch einen Beitrag zur Energiesicherheit liefert, denn ich will nicht nur von Ölscheiß irgendwo im Nahen Osten abhängig sein, zumindest für einen Übergangszeitraum ein notwendiger Energieträger.
Könnte es nicht sein, dass wenn Sie tatsächlich in diese inhaltliche Auseinandersetzung kommen und man sich Ihr Programm, es gibt glaube ich noch kein Bundesprogramm.
Doch, für natürlich, weil sonst haben wir keine Partei. Eine Partei wird nur dann zugelassen, ja, wenn sie ein Programm hat. Das ist nur wirklich Unfug.
Okay, gut, dann ist das Unfug. Tut mir leid.
Sonst haben wir, also Partei muss, wenn sie sich anmeldet, beim Bundeswahlleiter ein Programm vorlegen, sonst ist sie keine.
Gut, es findet sich aber schwer in Ihrem Internetauftritt, ehrlicherweise. Dafür
Ihnen mal.
Gerne. Ich habe aber das andere hier gefunden, deswegen kann ich jetzt leider nicht mehr, weil die Zeit leider rum ist, hätte Sie gerne noch dazu gefragt, was es bedeutet, wenn man eine gesetzliche Krankenversicherung für Haustiere auf solidarischer Basis einführt, wie das auch in Ihrem Programm steht. Aber das steht hier. Ich gebe es Ihnen mal, damit wir hier mit dem Zettel da. Ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich für diese Diskussion, die noch ewig lange hätte dauern können. Aber die Zeit ist leider rum. Herzlichen Dank, Herr Maas. Herr Ernst, vielen Dank.